Wie kommt es, dass im Lauf des Lebens sich echt da so blöde Verhaltensweisen einschleichen und dass es so anstrengend wird im Miteinander manchmal?
Ja, die Frage ist, wer will mit einem nörgelnden Partner verheiratet sein, wo ständig negative Botschaften kommen, und es ist von daher auch verständlich, dass es ein Liebeskiller ist.
Geliebtes Leben.
Alles, was deine Ehe besser macht. Hallo, herzlich willkommen zu diesem Podcast. Wir haben heute eine schlechte Nachricht für euch und eine gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, deine Ehe ist bedroht und sie ist gefährdeter, als dir das wahrscheinlich bewusst ist. Die gute Nachricht ist, wenn man die Bedrohungen erkannt hat, dann gibt es auch eine gute Chance, sie zu entschärfen oder sogar zu beseitigen.
Wir sind Markus und Susanne Mockler. Wir machen diese Arbeit jetzt schon eine ganze Zeit, dass wir Ehepaare ermutigen, und wir wollen dich in deiner Ehe ermutigen. Unter anderem mit diesem Podcast. Wir haben auch ein Ehebuch geschrieben, eigentlich schon ein zweites, das im September erscheint. Unser erstes Buch, das Emma-Prinzip. Vielleicht kennst du es schon, vielleicht hast du auch Lust, mal reinzulesen.
Emma heißt, einer muss mal anfangen, und dieser eine bin ich. Wenn du es für dich liest, dann bist du das. Und das ist ein tolles Prinzip. Wir haben ganz viele gute Reaktionen gekriegt. Und das ist ja jetzt schon seit einigen Jahren lieferbar, nicht aus dem Programm genommen worden. Leute, die sagen, ich habe verstanden, was ich für einen Eigenbeitrag leisten kann, damit ich eine gute Ehe habe.
Ja, und eine Sache, die wir eben im Emma-Prinzip auch ansprechen, wenn wir sagen, einer muss mal anfangen, etwas zu tun für die Beziehung, einer muss erst die Schritte gehen, dann passt es eigentlich auch zu unserem Thema heute. Einer muss mal anfangen, einer muss mal aufhören, diese Liebeskiller in der Beziehung toben zu lassen oder die einfach ausschalten.
Genau, das ist das Thema heute, Liebeskiller. Also die Frage, was schleicht sich bei uns ein, was sind schädliche Verhaltensweisen, was kommt in unsere Beziehung, was unsere Liebe tötet, was sie kaputt macht oder auf jeden Fall schwächt, und wie können wir da dagegen gehen, was können wir dem entgegensetzen?
Weißt du, Markus, eigentlich haben wir doch nicht geheiratet, um uns mit Problemen zu befassen. Eigentlich der Wunsch, wenn man sich aufeinander einlässt, wenn man sagt, wir gehen gemeinsam durchs Leben, ist doch ganz stark. Wir wollen gute Gefühle haben. Wir wollen uns miteinander freuen am Leben. Wir wollen uns gegenseitig Freude bereiten. Ich war so verliebt in dich damals schon, dass ich alles tun wollte, um dich glücklich zu machen. Und wie kommt es, dass trotzdem, ja echt, wie kommt es, dass im Lauf des Lebens sich echt da so blöde Verhaltensweisen einschleichen und dass es so anstrengend wird im Miteinander manchmal?
Ja, das ist offenbar die Bedingung des Lebens des Menschen. So sind wir Menschen, dass wir Situationen nicht verstehen, dass wir von unserem Ego geprägt sind, dass wir einfach zu sehr von uns ausgehen in jeder Hinsicht, was unsere Wünsche anbetrifft, aber auch in der Vorstellung, was sich der andere so wünscht, was manchmal was ganz anderes ist als das, was wir haben wollen. Und das muss man verstehen, und das ist ein Prozess. Also ich glaube, die allerwenigsten gehen in die Ehe und sagen, ah, ich habe es kapiert, wie du tickst, und werde mich dementsprechend verhalten.
Ja, und ja, das ist eigentlich auch so dieses, ich gehe in die Ehe und wünsche mir so sehr, dass du mich siehst und dass du dich um mich kümmerst und dass du mir deine Liebe zeigst. Und eigentlich dieser Wunsch, ich möchte dir gut tun, ich möchte für dich da sein, der ist nicht das Erste, was so ganz vorne dran steht.
Und es geht hier um mehr als um ein paar Unstimmigkeiten, sondern es geht letztlich um einen schleichenden Prozess, der deine Liebe kaputt macht.
Ich würde sogar sagen, ganz strukturelle Probleme, die wir als Menschen mitbringen, weil es so ein Stück weit auch in unserer Persönlichkeit liegt, auch in unserer Vergangenheit. Wir haben Verhaltensmuster gelernt, die haben wir uns angewöhnt, vielleicht aus früheren Verletzungen oder weil wir es so gelernt haben von unseren Vorfahren von unseren Eltern, Großeltern oder Menschen um uns rum und haben uns da Muster angewöhnt, die schädlich sind für die Beziehung, die wirklich Liebeskiller sind.
Das war mir zu abstrakt. Das hätte ich gerne ein bisschen konkreter.
Ja, das habe ich mir gedacht. Ja, wollen wir die Liebeskiller im Einzelnen anschauen, die wir so im Kopf haben?
Also ich wollte eigentlich vorher, da hast du mich unterbrochen, sagen, es geht um mehr als Unstimmigkeiten, sondern es geht um einen Prozess, der die Liebe kaputt macht. Und uns ist es ganz besonders stark bewusst geworden, als wir uns mit der Paarforschung von John Gottman beschäftigt haben, weil der ist einer der Pioniere in den USA, der über Paare geforscht hat mit Ehelaboratorien. Der hat 4 Dinge identifiziert, die er als apokalyptische Reiter der Paarbeziehung bezeichnet hat. Apokalypse ist die Endzeit, wo alles untergeht. Und in der Bibel, im Buch der Offenbarung, gibt es da 4 Reiter, die den Untergang, das Ende ankündigen. Und es sind auch 4. Und er, Gottman, hat 4 identifiziert. Und die sollten wir uns mal anschauen, weil wenn ihr die hört, dann spürt ihr, wo vielleicht diese Reiter bei euch schon im Aufzug sind, wo sie anmarschieren, antraben und ihr erkennt, wo ihr sie auch stoppen müsst. Was ist der erste apokalyptische Reiter?
Ja, also vielleicht der krasseste oder nee, nicht der krasseste, aber einer, den ich sehr gut kenne, ist das Nörgeln, Kritik. Der Reiter Kritik, machst irgendwas nicht, was ich gern hätte oder mir fällt auf, es liegen deine Socken immer noch rum, obwohl ich dir vielleicht auch schon gesagt habe, kannst du mal ein bisschen mehr dich bemühen, die Wäsche aufzuräumen oder wenigstens auf deinen Stuhl und nicht überall im Zimmer zu verteilen und dann liegen sie halt wieder mal irgendwo im Weg oder ich finde, was weiß ich, du hast irgendeine Aufgabe dich gemacht. Ich hätte so gern gehabt, dass du endlich im Garten mal um den Kompost rummähst, damit da sauberer aussieht. Und du hast es nicht gemacht. Und ich fange an zu nörgeln. Also Kritik nennt Gottman diesen Reiter. Ich kritisiere dich dafür. Und das nicht in einer angemessenen Weise, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, wie bringt man Kritik auf gute Weise an, sondern auf so eine, oh, hast du schon wieder nicht. Und ja, klar, natürlich, du, ich muss das immer machen und du kümmerst dich nicht darum. Und also ich kann mich erinnern an Zeiten, wenn ich schlecht gelaunt war oder wenn es mir gerade nicht so gut war, wenn ich unausgeschlafen war, dann war ich besonders kritisch drauf. Und irgendwann hast du dich auch oder immer mal wieder hast du dich richtig beschwert. Kann ich dir eigentlich noch was recht machen? Und ich werde so viel kritisiert. Kritik ist dann so, dass das löchert das Selbstbewusstsein. Ne? Du hast dann irgendwie das Gefühl, ja, ich bin ja wohl in allem hier falsch. Ich mache alles so, wie es ihr nicht gefällt. Und da kommt natürlich nur die mangelnde Wertschätzung und keine Wertschätzung mehr an. Und es kommt nur dieses, du bist nicht gut genug für mich.
Ja, die Frage ist, wer will mit einem nörgelnden Partner verheiratet sein? Wo ständig negative Botschaften kommen und es ist von daher auch verständlich, dass es ein Liebeskiller ist. Wie gesagt, Kritik darf und muss manchmal sein und in der richtigen Weise vorgebracht ist es auch eine Hilfe. Aber wenn das der Dauerzustand ist, ich höre immer nur, was ich falsch mache, ich höre immer nur, was nicht gut ist, das macht die Beziehung kaputt.
Und das finde ich sogar, eigentlich möchte ich sogar auch, dass du mal Kritik übst oder dass du Dinge aussprichst, die nicht gut laufen zwischen uns. Dass du auch mal sagst, Susanne, ich finde, das muss sich ändern. Also wir haben es ja manchmal mit der Pünktlichkeit und ich bin nicht so pünktlich, wie du es gern hättest. Und es macht dir viel aus. Manchmal ärgert mich das dann, aber anstatt, dass du immer nörgelst, jetzt bist du schon wieder zu spät gekommen, dass du es mal wirklich auf den Punkt bringst und sagst, du darf ich was ansprechen, dann ist es eine konstruktive Kritik und ist auch hilfreich und bringt uns vorwärts. Aber wenn es dann sowas ist, weil es dich ärgert und es kommt dann immer wieder so Piekser gegen mich, so du kriegst es aber auch gar nicht hin und habe ich ja schon gewusst oder so, dann ist es halt diese negative Form von Kritik. Und ja, wir kennen schon viele Paare auch oder erleben das immer wieder, die so grundsätzlich in diesem kritischen, angreifenden, attackierenden Ton unterwegs sind. Und das ist echt nicht schön.
Und das gibt dann den zweiten apokalyptischen Reiter, das ist sozusagen die richtige Steigerung. der heißt Verachtung. Und wenn das in die Paarbeziehung eingezogen ist, Verachtung, ich meine, das spürt ja auch jeder, einen Menschen, den ich verachte, für den habe ich eigentlich wenig oder keine Liebesgefühle. Wenn das da ist, dann ist allerhöchste Alarmstufe. Verachtung heißt, der andere wird in allem kritisch gesehen und nicht nur kritisch gesehen, sondern auch auf ihn herabgeblickt. Die kriegt es nicht auf die Reihe, der schafft es nicht, der macht sowieso nur Unsinn, der kümmert sich um nichts. Und selbst wenn gute Ansätze da sind, werden die noch zunichte gemacht. Also, dass man da sagt, ja, da hat er mal was probiert, aber eigentlich ist er doch ein Vollpfosten. Also, wenn solche Gedanken dich auffassen, und das kommt möglicherweise in kritischen Phasen in den besten Ehen vor, dann ist das rote Licht an und ihr müsst sagen, hoppla, hier muss sich was ändern. Also Verachtung.
Und das ist so verrückt, dass man den Menschen, den man geheiratet hat, weil man ihn liebt, aus Liebe und aus Wertschätzung und weil man denkt, Mensch, mit dir möchte ich den Rest meines Lebens verbringen, dass das so einen Turn macht, dass man plötzlich diesen Menschen verachtet und sagt, du kriegst doch auch nichts auf die Reihe und wie konnte ich mich überhaupt auf dich einlassen? Das ist oft dann dieses, dass es wie um 180 Grad sich dreht und man den Menschen, den man eigentlich geliebt hat, plötzlich nur noch von dieser negativen Seite sieht. Und hey, ganz echt, wir alle haben positive und negative Seiten, oder? Darf man das sagen? Also wir alle haben Schwächen, würde ich mal sagen. Ob das jetzt wirklich eine negative Seite ist, aber vielleicht, also dieses, dass ich nicht so mit der Pünktlichkeit habe, das ist tatsächlich was in mir so drinsteckt. Manchmal ich sogar ganz bewusst, weil ich nicht so kontrollierend und akkurat sein möchte. Und ja, aber dafür, das ist vielleicht eine Schwäche von mir, aber wenn du mich dafür verachten würdest, das wäre echt schlimm.
Ja.
Aber das passiert eben in Paarbeziehungen ganz schnell und es geht dann so weit, dass Leute sogar sagen, boah, ich habe den falschen Partner geheiratet.
Mhm.
Ja.
Gut.
Wie konnte ich mich auf diese Person einlassen? Wie schrecklich ist doch diese Person? Und es ist echt, wie wenn man eine Brille gewechselt hätte. Und früher hat man vielleicht die bekannte rosarote aufgehabt und hat nur das Gute gesehen, sich natürlich ein völlig falsches Bild vom anderen gemacht, weil du hast nicht gesehen, was ich für eine strukturell gern unpünktliche Person bin oder dass ich eine Person bin, die manchmal vielleicht auch Dinge macht, die du gar nicht so gerne magst. Und dann hat man plötzlich nur noch diese dunkelbraune Brille auf und sieht nur noch das Schlechte.
Also Susanne übertreibt maßlos, denn sie ist natürlich auch pünktlich. Nicht ganz so pünktlich wie ich, aber sie kriegt ihr Leben gut auf die Reihe. Insofern ist es jetzt nur so ein Beispiel, aber war zwischen uns tatsächlich ein Thema. Dritter apokalyptischer Reiter, Rechtfertigung. Rechtfertigung bedeutet, bei allem, wo ich irgendwo einen Fehler gemacht habe, was schuldig geblieben bin, was auch immer, räume ich das nicht ein, sondern rechtfertige mich. Zum Beispiel, indem ich zum Gegenangriff übergehe und sage, ja, ich habe was falsch gemacht, aber darin bist letztlich du schuld, weil du vorher dieses oder jenes so oder so gemacht hast. Also nehmen wir das Beispiel mit der Pünktlichkeit gerade nochmal. Ich werfe meiner Frau vor, hey, du bist unpünktlich gewesen, bist zu spät gekommen und obwohl wir ausgemacht hatten, wir fahren um die Uhrzeit ab, sie ist nicht da. Wenn sie sagen würde, ja, stimmt, ich habe es nicht hingekriegt, dann könnte man das so stehen lassen, aber dann kommt der Rechtfertigungspunkt und der, also man kann immer begründen, dass man später da ist. Es gab noch so viel zu tun. Ich habe alleine die Küche aufräumen müssen. Ich habe mich um dieses und jenes gekümmert. Da war noch ein ganz wichtiger Anruf. Also so nach dem Motto, du bist blöd, dass du jetzt wegen diesen paar Minuten überhaupt ein Gespräch mit mir anfängst.
Ja, und das ist so ein klassisches Beispiel, wo ich es dann vielleicht sogar rumdrehen würde und sagen würde, also das ist dann wirklich Rechtfertigung. Ja, aber letztlich bist ja du schuld an dem, dass ich nicht pünktlich war, weil du hast mich nicht unterstützt und hast mir nicht geholfen, ich musste alles fertig machen. Und ja, bei euch sind die Beispiele vielleicht andere. Wir haben letzte Woche so, gerade vor ein paar Tagen habe ich sowas erlebt und zwar, du warst früher ins Bett gegangen, kannst dich erinnern, du warst einfach müde, ich habe oben noch Rechnungen geschrieben und alles mögliche, ich war noch richtig beschäftigt und plötzlich habe ich gemerkt, oh, jetzt ist er ins Bett gegangen. und hat sich nicht von mir verabschiedet für die Nacht. Und ich war echt richtig traurig. Es war irgendwie so, ich war echt enttäuscht. Habe gedacht, boah, so ein Gute-Nacht-Kuss oder noch kurz Gute-Nacht sagen, es wäre lieb gewesen. Und dann war der nächste Tag und ich wollte es eigentlich ansprechen. Und dann dachte ich, wenn ich das jetzt anspreche, ich habe damit gerechnet, dass du reagieren würdest mit, also komm, hör mal, du sagst auch oft nicht gute Nacht, sondern gehst einfach ins Bett und ich sitze da unten und krieg's gar nicht mit. Also habe ich es erst nicht angesprochen und dann habe ich mir ein Herz gefasst, habe gedacht, das ist ja auch blöd. Eigentlich wollen wir miteinander über die Dinge reden, die uns stören. Und dann habe ich es doch angesprochen, habe gedacht, hoffentlich rechtfertigt das sich nicht. Und du hast da gesessen, hast mich angeguckt und hast gesagt, oh, das tut mir echt leid. Hey, das war so klasse. Echt richtig gut, habe ich gemerkt. Wir sind echt schon ein Stück weiter.
Naja, nach ein paar Jahrzehnten darf man auch erste Fortschritte registrieren. Das ist schon in Ordnung. Ja. Und wenn das bei euch also der Punkt ist, wo ihr merkt, man kann keinen Fehler zugeben, wenn man merkt, man hat was falsch gemacht, dann versucht man das rumzudrehen. Ich habe da nochmal eine ganz skurrile Geschichte gelesen von einem Paar, die hatten beide so eine ähnliche Haarfarbe und sie hat oft ihre Haare im Bad irgendwo verbreitet im Waschbecken und hat es dann mal selber gesehen und gedacht, ah, wenn er das sieht, wird er mir wieder was erzählen, was hat sie gemacht? Sie hat ihr langes Haar genommen und hat es mit der Schere in kleine Abschnitte gemacht, so nach dem Motto, guck mal, deine Haare sind jetzt hier im Waschbecken. Also ist, glaube ich, nicht wirklich eine Lösung und könnte ein Liebeskiller sein, wenn man so miteinander umgeht. Aber die Versuchung ist vielleicht sogar in den besten Ehen da.
Mhm. Wir haben noch einen apokalyptischen Reiter kennengelernt und der heißt Rückzug. Und ich würde mal meinen, der ist bei uns schon auch ab und zu ein Thema gewesen, ne, in unserer Beziehung. Also wir haben ja beim Thema Streit auch erzählt, dass wir das früher oft gemacht haben, dass wir voreinander in Rückzug gegangen sind, um das nicht ansprechen zu müssen, weil es zu sehr weh tut oder weil es zu unangenehm ist. Aber Rückzug eben auch so, boah, ich ziehe mich lieber zurück, bevor hier noch mehr hochkocht, noch mehr eskaliert und ich ziehe mich zurück vor dir, weil du bist mir zu anstrengend. Mir ist es hier alles zu anstrengend. Du nervst mich, also gehe ich in Untergrund, in Deckung. Ich gehe in meine Höhle, ist so das typische Bild dafür. Oder ich gehe und mache was mit meinen Freundinnen, dann muss ich mich nicht mit dir beschäftigen. Ja. Oder ich ziehe mich zurück in mein Büro und habe da ganz viel zu wursteln, dann muss ich mich nicht mit dir beschäftigen. Oft erlebe ich, dass bei Paaren so ist, dass einer immer regelmäßig früher ins Bett geht und vielleicht so tut, als ob er schon schläft, damit keine Begegnung mehr stattfindet. Also Rückzug kann ganz unterschiedlich aussehen und es kann räumlich sein, aber es kann auch so sein, dass man so innerlich in Rückzug geht. Ich erzähle dir nichts mehr von mir, ich verschließe mich ein Stück weit vor dir, du bist mir das nicht wert, dass ich mit dir noch so richtig in Kontakt gehe. Oder bist mir zu anstrengend?
Und da muss man jetzt eben unterscheiden. Rückzug kann für den ersten Moment, wenn es wirklich irgendwas hochkocht zwischen beiden, echt sinnvoll sein, dass du sagst, boah, bevor ich jetzt hier mit irgendwelchen Gegenständen werfe, ziehe ich mich zurück und versuche mal abzukühlen. Das ist auch in Ordnung, das kann eine beziehungserhaltende Maßnahme sein. Schwierig wird es nur, wenn es zum Dauerzustand wird und das haben wir selber schon erlebt, dass es dann mal Tage ging, du redest nur noch das Allernötigste miteinander, was jetzt nicht das Ideal einer Ehe ist. Und wenn das so geht, dann ist es, da müssen wir Gottmann schon ernst nehmen, ein apokalyptischer Reiter, weil wenn zwei getrennt unter einem Dach wohnen, dann ist es das Ende der Liebe. Und dann ist es höchste Zeit, wieder Gegenmaßnahmen zu ergreifen.
Gerade das mit dem inneren Rückzug, also dass man nichts mehr preisgibt von sich und sich nicht mehr füreinander öffnet, dass man nicht mehr im Gespräch ist miteinander, das erlebe ich ganz, ganz oft bei Paaren. Und sind auch zusammen so viele begegnet, die sagen, ja, wir haben eigentlich keine Tiefe mehr miteinander. Da ist wahrscheinlich auch dieser apokalyptische Reiter des Rückzugs mit dabei, oder?
Ja, also wir hoffen, ihr hört so ein bisschen raus. Es sind jetzt nicht gleich die ganz großen Dinge, die eure Liebe kaputt machen. Also ein ganz großes Ding wäre jetzt Untreue oder so ein Seitensprung, der normalerweise ein Sohnkiller ist, dass sich die meisten Paare oder die Mehrzahl der Paare auf jeden Fall nicht davon erholt. Sondern es sind die Dinge, die im Alltag laufen, wo ihr auf eine Art und Weise miteinander umgeht. Das schleicht sich ein, das verschärft sich, das wird größer. Und irgendwann merkt er, boah, was haben wir für eine Schrottehe? Was leben wir nebeneinander her? Macht da überhaupt keinen Spaß mehr? Und dann ist Apokalypse, dann ist Endzeit für die Beziehung, es sei denn, man tut was dagegen.
Darf ich an der Stelle, muss ich jetzt doch kurz reinkrätschen. Du hast gesagt, dass man sich von Untreue nicht erholt oder dass die meisten Paare sich nicht erholen. Da bin ich mir gar nicht ganz sicher. Also Untreue ist tatsächlich ein Liebeskiller, ganz schlimm. Also ganz destruktiv für den, der betrogen wird auf jeden Fall, wenn das rauskommt. Sei es emotionale oder echte, auch körperliche Untreue oder auch Untreue, indem man ganz viel Zeit mit anderen Dingen verbringt als mit dem Partner oder der Partnerin. Aber wenn wirklich so ein Seitensprung war oder so, da müssen wir sicher mal noch extra eine Folge zu machen. Ja. Aber ich habe das jetzt echt auch schon oft erlebt, dass Leute sich durchaus erholen können von sowas. Es braucht halt wirklich Zeit und es ist sehr schmerzlich und klar bleiben da Narben. Aber wenn du das Bild, den Begriff erholt benutzt, dann würde ich sagen, doch, man kann sich erholen, auch von einem Seitensprung.
Auf jeden Fall. Mhm. Aber kannst du es mal googeln? Meines Wissens sind alle Statistiken, die es dazu gibt, sagen, das ist für die Mehrzahl der Leute eine Sache, wo sie nicht mehr bereit sind, weiterzumachen. Also es gibt die guten Beispiele von Paaren, die schaffen es, auch da noch Versöhnung hinzukriegen. Es gibt eine große Zahl von Paaren, die kriegen es nicht mehr hin, weil da eine rote Linie so überschritten ist für sie, dass sie sagen, geht nicht mehr.
Das ist interessant, da ist der Journalist, der die Statistiken liest und die Paartherapeutin, die diese Paare bei sich sitzen hat, die gut willens sind und sagen, wir wollen über diesen Schmerz wegkommen.
Ja.
Ja, das stimmt.
Also der Punkt war ja, dass es sich sozusagen einschleicht, dass es langsam wächst und dass es dann Ausmaße annimmt, die wir anfangs bestimmt unterschätzen. Wir hätten noch ein Beispiel dafür, ist so dieses sich gehen lassen in der Paarbeziehung. Das können äußerliche Dinge sein, das kann Hygiene sein, das kann Kleidung sein, wo man sagt, ach komm, ich bin verheiratet, da muss ich jetzt nicht auf alles so einen Wert legen, muss mich nicht immer für dich rausputzen oder so tun, als ob wir jetzt gleich auf eine große Party gehen und dann lässt man sich gehen. Und auch das ist zweischneidig. Schön ist ja, dass man sich in der Beziehung jetzt nicht jeden Tag neu beweisen muss oder jede Stunde neu beweisen muss und der andere einen wirklich so sieht, wie man ist, auch in Schwäche, auch in manchen unattraktiven Momenten. Aber das ist keine Rechtfertigung für so einen Dauerzustand nach dem Motto, für die muss ich mich nicht mehr hübsch machen, für die muss ich mich nicht mehr baden oder duschen, sondern das müsste trotzdem Ansporn sein, zu sagen, ich versuche angenehm zu sein für dich, angenehm anzuschauen, angenehm zu riechen und auch sowas kann ein Liebeskiller sein und ein Indiz dafür, dass es abwärts geht.
Genau, und ich weiß gar nicht, ob das dieser Rückzug ist oder das viele Nörgeln, aber ich finde so Ignoranz, dass man den anderen einfach wie ignoriert, dass man einfach nicht drauf guckt, was brauchst du, was ist für dich wichtig im Leben. So, ich treffe einfach Entscheidungen und frag dich gar nicht. Mhm. Das wäre für mich auch noch so ein apokalyptischer Reiter oder so ein echter Liebeskiller. So in wichtigen Entscheidungen, ich habe da mal den Urlaub gebucht, aber ich habe dich nicht gefragt, wo du hin willst. Oder du, übrigens, ich mache was mit meinen Freundinnen für 5 Tage. Ich hoffe, das passt für dich. Das wäre echt Ignoranz, über dich weggehen, dich nicht ernst nehmen in dem, was dir wichtig ist oder überhaupt dich mit nicht einbeziehen in meine Entscheidungen. Gibt's aber auch ganz oft. Und das sind echt, also ihr merkt, dass das sind so Dinge, die schleichen sich langsam ein und dann ziehen sie uns runter. Sie machen, dass wir einander nicht mehr wirklich lieb haben, dass wir uns viel übereinander ärgern, dass wir natürlich auch wieder Anlass geben. Dann ist es wie so eine Schlaufe. Ich ärgere mich über dich, also nörgle ich oder also ziehe ich mich zurück und also verachte ich dich vielleicht sogar hoffentlich niemals, mein Schatz, ich möchte dich nie verachten für nichts, aber einfach, dass ihr das System kapiert und dass ihr wirklich guckt, wir wollen mit offenen Augen auch so durch den Alltag gehen und gucken, wo sind diese apokalyptischen Reiter vielleicht in unserer Beziehung gerade am Reiten, wo fangen wir gerade an, da was zu etablieren, was nicht gut ist, was unserer Beziehung schadet und dass ihr dann auch guckt, da wollen wir aktiv dagegen angehen. Erstens diese Reiter meiden, vielleicht auch, wenn die stark da sind, analysieren, warum ist es jetzt so stark da? Mhm. Was ist hier passiert? Oft ist es gar nicht in unserer Beziehung passiert, sondern in mir selbst passiert. Was ist hier los, dass ich jetzt gerade so handle? Wie verletzt bin ich eigentlich, dass du mir nichts mehr sagen darfst oder so? Also solche, also kann was ganz Altes auch in dir sein. Und ich glaube, wir müssen dann eine Folge machen, wie man eben gegen diese Reiter aktiv vorgeht im Alltag.
Ja, aber der erste Punkt ist Wahrnehmung, bewusst machen. Deswegen war uns diese Folge so wichtig, dass ihr spürt, boah, bei uns wird zu viel kritisiert. Ich kritisiere zu viel oder ich ziehe mich eigentlich zu oft zurück. Mir ist es zu anstrengend oder ich bin immer im Rechtfertigungsmodus. Also, dass ihr das merkt und dann von euch aus sagt, nee, das will ich nicht so akzeptieren, so will ich nicht bleiben, sondern dass ihr dem was entgegenhaltet und dann sagt, okay, jetzt kritisiere ich vorsichtiger. Oder sie kritisiert mich, anstatt in die Gegenoffensive zu gehen. Ich höre mir das mal an, ich prüfe dann auch mal fair, ist da was Wahres dran, was sie jetzt mir vorgeworfen hat? Oder ich versuche dann einfach zu erklären, es stimmt, was du gesagt hast, aber das und das ist der Grund, das ist dir vielleicht gar nicht so bewusst, wie wichtig mir dieses oder jenes ist. Also, dass ihr in einen anderen Modus kommt, der konstruktiver ist, um diesen Liebeskillern keine Chance zu lassen.
Ja. Hast du ein Wow der Woche hierzu, zu dieser Folge?
Ein Wow der Woche, ja, das war jetzt ein so ernstes Thema, dass ich jetzt noch was in der Rubrik Buntes und Vermischtes hier präsentieren möchte. Ich habe vor ein paar Tagen gelesen, dass es einen neuen Trend in den USA gibt. Der wurde dann auf TikTok verbreitet und millionenfach angeguckt. Es geht um die Hochzeit. Dass Frauen vor der Hochzeit... Ich habe es nicht erfunden, sorry, dass Frauen vor der Hochzeit im Garten eine Wurst vergraben. Warum? Diese Wurst im Garten soll bewirken, dass am Tag der Hochzeit gutes Wetter ist.
Ach du Schreck. Es ist gemein, dass das die Frauen sind, die das machen.
Würste pflanzen war auch die Begrifflichkeit. Die Leute meinten, ich hab's gemacht, schreiben sie, und ich hatte super Wetter. Und jemand anders schreibt, ja, wenn man das Schicksal nicht herausfordern möchte, dann pflanzt man eine Wurst im Garten.
Ach also, meine Güte, glaubst du, Frauen sind eher abergläubisch? Oder wie, sag mal, aber eigentlich, also wir haben Hochzeiten gefeiert, zum Teil mitgefeiert, da hat's echt nur so geschüttet, es war schreckliches Wetter, es waren wunderschöne Feste und es sind richtig schöne Ehen, die daraus entstanden
sind. Genau, wir bereuen bis heute nicht, dass wir keine Wurst vergraben haben. Und wir haben einen Blog geschrieben zum Thema Hochzeit, weil wir finden, dieser Tag wird insgesamt, ist natürlich ein wahnsinnig wichtiger Tag, aber er wird insgesamt überschätzt. Überlegt nur mal diesen Satz: der Hochzeitstag ist der schönste Tag meines Lebens. Wenn der Satz stimmt, dann weißt du am Tag der Hochzeit, dass du nur noch schlechtere Tage haben wirst als diesen einen Tag. Aus meiner Sicht eine katastrophale Vorstellung. Es sollen noch schönere Tage kommen als der Tag der Hochzeit. Und deswegen ist, ob es da auch mal regnet oder so, ist nicht das Problem. Die Hochzeit wird überschätzt. Das, was danach kommt, ist das Entscheidende.
Das ist das Entscheidende. Und da wünschen wir euch so sehr, dass ihr daran auch, ja, euch darauf fokussiert, dass ihr sagt, heute soll der beste Tag meines Lebens werden. Heute soll auch der schönste Tag unserer Ehe werden. Keine apokalyptischen Reiter, keine Liebeskiller, sondern konstruktiv für die Liebe eintreten und einander, ja, wertschätzen und lieb haben.
Genau. Steigerung ist möglich. Unsere Überzeugung ist,
da geht noch was. Shining bright, step out, the world is in your sight. Grab your shoes, let's hit the road. Feel the rhythm, lightening your load. Get moving, don't miss the beat.